gibt ein altes chinesisches Sprichwort, wenn zwei Brüder zusammenarbeiten, können sie Berge versetzen. Und wir hoffen, dass das also auch mit fünf Vettern und Cousinen der Fall ist.
Pioniere wie wir. Der Kienbaum-Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Pioniere wie wir. Heute spreche ich mit Patrick Adenauer, Enkel des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, und geschäftsführender Gesellschafter der Bauwens GmbH mit Sitz in Köln. Die Firma Bauwens existiert seit 1873 und hat seitdem, wie ihr hören werdet, eine fulminante Entwicklung durchgemacht. Besonders nach dem Einstieg von Patrick und seinem Bruder Paul Mitte, Ende der 80er Jahre hat sich das einst klassische Bauunternehmen immer wieder neu erfunden, ja erfinden müssen und dabei die Wertschöpfungskette entlang der Vision Design to Build sukzessive und umfangreich für sich erschlossen. Entsprechend betont Patrick, wie wichtig Neugierde und Innovationsbereitschaft waren und immer noch sind, um den Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu begegnen und um nicht selbst, wie Patrick sagt, an einem falschen Traditionsverständnis kaputt zu gehen. Wir sprechen zudem darüber, wie die Baubranche überhaupt funktioniert und wieso es unrealistisch ist, dass die von der Ampel geplanten 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr mit den jetzigen Rahmenbedingungen realisiert werden. Freut euch auf ein offenes und überaus interessantes Gespräch mit einem Gast, der vor inspirierendem Unternehmergeist strotzt, aber auch mit seiner starken politischen Meinung nicht hinter dem Berge hält. Viel Spaß, und das muss an dieser Stelle erlaubt sein, weil wir es fälschlicherweise in dieser Folge nicht zum Thema gemacht haben. Kölle Alaaf. Patrick, schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Erzähl doch noch mal ganz kurz, wie es zu deinem Einstieg in euer Unternehmen kam und was du hier seit 1989 so treibst.
Ja, herzlich willkommen in Köln. Wir haben hier den schönen Blick auf den Kölner Dom. Und eine Stelle, an der ich sehr gerne in unserem Büro sitze. Wir haben uns seit 1989 immer näher an den Dom rangerobbt sozusagen. Ich bin gestartet in einer Zeit, in der unser Unternehmen noch bei weitem nicht so aufgestellt war, wie es heute der Fall ist. Mein Bruder war schon seit 1981 im Unternehmen bei seinem Patenonkel Paul-Heinz Bauwens. Und als ausgebildeter Architekt hatte ihn das Thema interessiert. Aber er merkte dann, dass es schwierig war, so ein altes Unternehmen mit damals über 1000 Mitarbeitern insgesamt in eine neue Zeit zu führen. Und hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, mit dazuzukommen. Wir sind ja die beiden jüngsten von sechs Geschwistern und haben uns aber immer gut verstanden. Auch weil wir vielleicht die beiden Jüngsten sind, aber auch wiederum siebeneinhalb Jahre Abstand zwischen uns liegen. Und ich ja Betriebswirtschaftslehre studiert hatte und selbstständiger Wirtschaftsprüfer werden wollte. Und da mir die Wirtschaftsprüfung zwar inhaltlich Spaß gemacht hat, aber auf Dauer als Berufsbild für mich nicht in Frage kam, habe ich dann Ja gesagt und bin 1989 eingetreten. Zunächst mal in einem Unternehmen, das Stahlbau gemacht hat. Das waren zwei Unternehmen, Bauwens und Köln-Wissinger Eisenbau. Stellte gleich fest, dass das ein Riesendesaster war. Und damit fing meine erste Restrukturierungsaufgabe an.
Was ihr aber auch immer relativ spät erst erfahren konntet, hast du mal in einem anderen Gespräch gesagt, nicht?
Das kam,
weil die Projektkalkulation, die...
Das war alles ja noch sehr händisch. Aha. Und es gab zwar IT, aber es war alles sehr nachlaufend. Und es gab anderthalb Monate nach dem Quartal, gab es das Quartalsergebnis. Mhm. Und dann hattest du ja keine aktuellen Informationen und musstest dann auf Basis dieser bedürftigen Informationslage Entscheidungen treffen. Kann man heute sich alles gar nicht mehr vorstellen. Jedenfalls haben wir dann, um es nicht zu lang zu machen, dieses Unternehmen komplett restrukturiert, haben nach und nach die Produktion ausgelagert, sind auf Dienstleistungen mehr gegangen und haben dieses Unternehmen dann final in den Anfang der 2000er Jahre verkauft. Parallel hatte ich aber schon Firmen gegründet mit einem Partner aus Karlsruhe, der Firma Vollack. Wir drei Tochtergesellschaften gemeinsam gegründet und haben deren Geschäftssystem expandiert in die Bundesrepublik hinein. Und das waren für mich sehr gute Lehrjahre, weil ich von den beiden Gründern von Vollack viel lernen konnten. Die waren jeweils 20 Jahre älter als ich und waren sehr erfahrene Unternehmer, sehr hands-on. Und von dem einen habe ich also sehr viel über Vertrieb gelernt, über vor allem auch darüber, wie man seinen Tag organisiert und dass man die Dinge eigentlich alle immer sofort macht und gar nicht erst liegen lässt, weil dann häufen sich immer Stapel auf. Und es ist furchtbar, wenn man schon dran denkt und sie sieht und sie dann abarbeiten muss.
Deshalb antwortest du auch schnell auf Nachrichten,
ja,
nicht?
Genau. Ja, genau. Ich möchte da eigentlich nichts rumliegen haben. Und im Gegenteil, es gibt ja immer noch mal so Sachen, die man nicht so ganz gerne macht und die legt man sich doch auf Seite und die stören einen ungemein und sie stören einen ganz lange und irgendwann schafft man es dann, die zu beseitigen. Ne? Die allerwenigsten Dinge erledigen sich durch liegen lassen, ne? Ja. Ja, zumindest wenn man einigermaßen verantwortlich ist. Naja, so ging das also weiter und dann haben wir also diese Firma sehr viel gelernt aus dem Joint Venture mit Vollack und dann haben wir Bauwens restrukturiert, ich bin dann rüber gewechselt zu Bauwens Fulltime 1994-95 und haben aus einem klassischen Generalbauunternehmen mit eigenem Betonlabor, mit eigenen gewerblichen Mitarbeitern an 5 Standorten, mit einem Fertigteilwerk und so weiter und so fort, einem klassischen Generalbauunternehmen, das nur Ausschreibungen beantwortet hat, also in Anführungsstrichen dummer Lieferant war, ein intelligentes Unternehmen gemacht nach und nach. Sprich, wir sind in der Wertschöpfungskette nach vorne gegangen, zum Kunden hin, haben den Kunden direkt gefragt, was er denn gerne hätte und haben ihm dann ein komplettes Angebot gemacht. Und nicht wie früher auf Ausschreibungen, die von irgendwelchen Architekten oder Bausteuern kamen, reagiert und dann angeboten. Und man weiß ja, wenn man in diesem reinen Angebotswettbewerb ist, dass man immer nur den Auftrag bekommt, wenn man sich am meisten nach unten vertan hat, also Richtung Süden und nicht, wenn man den höchsten Preis abgegeben hat und Geld verdienen kann. So, also das ist ein vernichtender Wettbewerb gewesen, auch was die Konditionen angeht. Und da haben wir uns dann mühsam, aber nach und nach rausbewegt und haben eben ein modernes Unternehmen geformt, das mit eigenem Know-how in der Planung, in der Technik, im Engineering, Design to Build macht. Und dann sind wir auch noch Ende der 90er Jahre in die Projektentwicklung eingestiegen und sind da eben dann auch über die Jahre hinweg mit allen Erfahrungen, die man da so macht, dann in eine gewisse Größenordnung reingewachsen, sodass wir heutzutage in den 7 großen Städten aktiv sind, in 6 von diesen Städten eigene Niederlassungen haben und Projektentwicklung machen im Bereich Wohnen, Gewerbe und auch Hotel ein wenig. Und ja, das war eine ganz erfreuliche Entwicklung. Immer wieder mit konjunkturellen Höhen und Tiefen. Momentan hat man wieder mal ein Tief, aber da haben wir uns gut drauf vorbereitet.
Wenn du zurückblickst auf die vergangenen gut 35 Jahre von deinen ursprünglichen Gedanken und Erfahrungen, vielleicht auch Visionen, die ihr gemeinsam entwickelt habt, dein Bruder und du vor allen Dingen, haben die Dinge sich so bewahrheitet? Konntet ihr das so umsetzen, wie ihr das mal antizipiert hattet? Oder würdest du sagen, ihr habt euch auch leiten lassen? Es gab vielleicht auch neue technologische Entwicklungen, die euch in die Karten gespielt haben, von der Aufstellung des Unternehmens damals zu heute. Gab es so 2, 3 Meilensteine, wo du sagst, das waren wichtige, entscheidende Wendepunkte für euch als Unternehmensgruppe?
Ja, die eigentlich hat sich unser Weltbild und unsere Sicht der Dinge bestätigt. Also, dass man mehr zum Kunden rücken muss. Also vorne auch, also Design to Build machen, das heißt auch Gebäude entwerfen und ein Komplettangebot machen. Das war der richtige Weg. Das war auch der richtige Weg an der Technik, also im Know-how festzuhalten, im Gegenteil ins Know-how zu investieren. Nicht nur hinten in die Umsetzung, sondern auch vorne ins Know-how. Es war auch genau der richtige Weg, in die Projektentwicklung zu gehen und ins Investment. Was man im Nachhinein sagen muss, was eben extrem anstrengend war, war ohne Branchenkenntnis, und wir hatten ja beide keine Branchenkenntnis, in ein Unternehmen zu gehen, das in sich schon strukturell veraltet war. Und da den Weg rauszufinden, das hat wahrscheinlich mal locker 8 bis 10 Jahre länger gedauert, als es nötig gewesen wäre, sage ich mal aus heutiger Sicht.
Wie habt ihr das geschafft?
Ja, try and error und einfach gucken, was andere machen und dann konsequent und beharrlich den Weg gehen. Und ich glaube, um auf unsere nächste Generation zu kommen, die ja schon heransteht oder teilweise auch schon mitarbeitet, immerhin 3 von 5 arbeiten schon mit, also schon mehr als die Hälfte, die werden auf einem sehr viel höheren Wissensniveau starten. Mhm. Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass es ein einfacher Weg ist, weil ja alle anderen parallel sich auch schneller bewegen, aber sie kommen in ein moderneres Unternehmen, als wir es vorgefunden haben, und werden auf dem Niveau mit internationaler Ausbildung und mehr Know-how über die Branchen insgesamt auch schneller wachsen können. Also insofern hat sich alles, was wir uns so gedacht haben, auch als solches herausgestellt. Es hat nur alles länger gedauert, als es uns lieb gewesen ist. Und eins muss ich sagen, Firmen neu gründen mit Partnern zusammen hat uns immer sehr schnell nach vorne gebracht. Das war so ein Erfolgsrezept. Mhm. Wir haben dieses Design to Build entwickelt mit Vollack in der Partnerschaft. Wir haben die Projektentwicklung damals mit einem ersten Projekt gemeinsam mit einer kleinen Firma Heim und Wert gemacht, und das war sehr erfolgreich. Und wir haben schließlich unseren Einstieg auch ins US-Geschäft auch mit Partnern gemacht, und das wurde also immer schneller. Die neuen Joint Ventures wurden immer schneller erfolgreich, als einen großen alten Tanker umzubauen.
Gleichzeitig sind ja in der Zeit, in den vergangenen Jahrzehnten, in der Branche ja auch viele Unternehmen verschwunden, die es nicht geschafft haben. Du hast gerade ausgeführt, dass euch das erfolgreich gelungen ist. Gab es denn auch Momente, in denen du gedacht hast, das könnte schwierig werden für euch? Und wie habt ihr geschafft, euch daraus zu befreien?
Also es gab immer wieder Phasen, in denen es sehr schwierig war. Also einmal so 94, 95, dann wieder 2000, 2001, 2002, dann die Weltwirtschaftskrise 2007, 2008, 2009. Und das war anfangs immer sehr hart, mit vielen schlaflosen Nächten. Für mich anfangs auch der Einstieg 89 schon mit dem Staber-Unternehmen, das Verluste machte. Anfangs verkraftet man das nicht gut. Mhm. Und macht sich also dann wirklich große Sorgen über die Zukunft und macht dann alles, was nötig ist. Damals hatten wir harte Bankengespräche und so, da erinnere ich mich noch dran. Man lernt dann, mit diesen Situationen umzugehen und Auswege zu finden. Und eine Lösungsmöglichkeit ist immer hart an den Themen arbeiten. Und erstaunlicherweise findet sich dann irgendwie immer ein Weg. Man kann das vorher nicht beschreiben, aber die ganze Erfahrung, das nennt man dann wahrscheinlich Lebenserfahrung, ist, wenn man sich hart und intensiv mit den Kernproblemen auseinandersetzt, die analysiert und dann ein Problem nach dem anderen zuverlässig löst, dann findet man auch einen Weg raus aus der Krise. Ne? Und jetzt sind wir ja wieder in einer Branchenkrise, in die wir aber nicht reingestolpert sind, sondern durch vorsichtiges Handeln gut vorbereitet waren, weil irgendwann ist ja klar, dass jede noch so schöne Flut auch mal wieder in einer Ebbe endet, dass man also dann sehr auch vorbereitet sein musste. Das haben wir gut gemacht und sind deshalb auch jetzt überlegt in diese Krise reingegangen und werden da auch wieder gut rausfinden. Und ein Ergebnis von allen Krisen war, das hört sich jetzt auch blöde an, wie eine Binsenweisheit, aber man kommt stärker heraus, als man reingegangen ist. Mhm. Also die nicht überleben, die sind daneben weg. Mhm. Aber die überleben, kommen hinterher besser raus als vorher und können einen neuen Sprung nach vorne machen. So haben wir das auch nach der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 gehabt. Wir haben unser stärkstes Wachstum danach gemacht und auch sehr erfolgreiche Jahre danach realisiert.
Als dein Bruder dich damals fragte, ob du Lust hättest, hier mitzuwirken, da warst du ja schon mental so gepolt, dass du ob der Erfahrung der Beobachtung in deinem familiären Umfeld für dich entschieden hattest, mal unternehmerisch tätig werden zu wollen,
genau,
um dein eigener Herr zu sein.
Genau.
Und dann bist du eingestiegen und habt ihr gemeinsam gewirkt. Und das ist ja in Familienunternehmen, kann das ja auch konfliktreich enden. Waren das Überlegungen, die du hattest, oder hattest du oder hattet ihr füreinander damals schon so ein gutes Gefühl, dass du eher gedacht hast, ihr beiden gemeinsam, das kann gut harmonieren, das wird funktionieren. Und wie es sich ja dann auch herausgestellt hat, hat gut funktioniert. Wie war damals die Gefühlslage und wie habt ihr euch miteinander gefunden und auch die Aufgaben aufgeteilt in so einer erfolgreichen Zusammenarbeit bis heute? Wie würdest du das beschreiben?
Zunächst ist es so, dass ja mein Bruder auf mich zukam und fragte, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich umgekehrt eben auch diesen Drang nach der Selbstständigkeit hatte, aber mir auch sehr gut vorstellen konnte, mit meinem Bruder zusammenzuarbeiten. Und er ein Stück älter war und auch immer eine gute Art hatte. Und wir sind dann relativ schnell auch sehr vertrauensvoll gestartet. Es war auch klar, dass ich, wenn wir gut miteinander auskommen, dann auch Partner werde und auch Gesellschafter werde, um also hier keine zu große Ungleichheit entstehen zu lassen. Gleichwohl bin ich eben der Jüngere und habe meinem Bruder auch an vielen Stellen immer auch den Vortritt gelassen. Wir haben uns da also nie über irgendwas gestritten. Und wir haben beide den Grundwert, den wir auch versucht haben, und ich glaube, es ist auch einigermaßen gelungen, unseren Kindern weiterzugeben, dass man nicht immer auf den Teller des anderen schaut, dass man eine Großzügigkeit hat, auch in vielerlei Hinsicht dem anderen gegenüber, dem anderen Familienmitglied gegenüber. Dann sind wir beide pflichtbewusst und wir haben auch etwas unterschiedliche Charaktere natürlich. Ich bin vielleicht stärker der impulsivere und unternehmerischere, während mein Bruder kontemplativer und vorsichtiger ist. Das war eine ganz gute Ergänzung insgesamt. Und so haben wir eigentlich sehr gut zusammengefunden. Ne? Und wir haben uns das aufgeteilt, gar nicht mal so sehr jetzt nach Sparten oder sowas. Gut, anfangs war das klar, ich habe den Stahlbau gemacht, mein Bruder, da lebte ja auch noch unser Onkel Paul-Heinz Bauwens noch, hatte sich mehr um Bauwens gekümmert, was damals ein reines Bauunternehmen war. Aber die strategische Umgestaltung haben wir komplett gemeinsam gemacht. Und das lief wunderbar. Dann neuere Themen, wie beispielsweise unseren Einstieg in ein ganz anderes Geschäft, also das Asset Management von US-Wohnimmobilien. Das habe ich dann stärker gemacht mit unseren Partnern Gisbert Beckers und Burkhard von Arnim. Und das lief aber auch sehr gut, aber immer wissend, dass wir uns eben hier in unserer Basis gut verstehen. Und das war auch extrem wichtig, um all den Widrigkeiten des Marktes ausweichen zu können. Und auch, wir haben uns auch nicht auseinanderbringen lassen durch irgendwelche Aktivitäten.
Welche Bedeutung hat dieser familiäre Zusammenhalt für euch, der Teil, der auch unternehmerisch stärker aktiv ist, auch in Verbindung zu dem Rest der Familie? Wie bespielt ihr das?
Also ich glaube, dass der Name Adenauer und die damit verbundene Familiengeschichte und Tradition da sehr zuträglich waren, weil wir Grundverständnis von Familien, einen Familiensinn haben, Grundverständnis von gemeinsamen Zusammenleben, dass es da stärkere und schwächere, erfolgreiche und weniger erfolgreiche gibt. Und wir haben auch von unserer Seite immer, und ich tue das auch von meiner Seite, auch als solches schon dazu beigetragen, dass der Familiensinn erhalten bleibt, in der engeren Familie, in der weiteren, in der ganz weiten Familie. Und wir haben auch ein Verständnis für Tradition natürlich mitbekommen, durch die frühe Einbindung in die Familie, durch den Großvater, durch viele Erlebnisse, die man gemeinsam hatte, regelmäßige Besuche in Röndorf, gemeinsames Weihnachten feiern mit der Großfamilie und diese auch der Sinn für das Allgemeinwohl spielte eine große Rolle. Und insofern haben wir das auch einfließen lassen in unsere Arbeiten. Ich glaube, das hat uns auch gut getan.
Und das hat sich bis heute fortgesetzt, auch grundsätzlich Familientreffen, dass ihr das
Genau, das ist also zweiter Weihnachtsfeiertag in Röhndorf kommt immer noch die Großfamilie zusammen. Ich selbst komme da weniger hin, weil ich das ganze Jahr über sehr viel arbeite. Und dann ist die Weihnachtszeit eigentlich die Zeit, wo man wirklich, wo einen keiner stört, keiner anruft. Auch international ist weniger los. Deshalb bin ich dann meistens mit meiner Frau und meinen Kindern irgendwo auf der Welt unterwegs. Mhm. Aber wir haben im Sommer auch regelmäßig Treffen und also da ist auch ein regelmäßiger Austausch mit der Großfamilie. Ne? Und das überträgt sich auf unsere nächste Generation, der Familiensinn. Und deshalb haben wir auch gesagt, die Kinder sollen, das sind ja 5, mein Bruder hat 3, ich 2, und die 5 sollen alle gleich beteiligt sein an der Firma, was eigentlich gegen den Standardrat von Unternehmensberatern, Nachfolgeberatern ist. Aber ich glaube, weil wir uns eben gut verstehen und sie sich auch sehr gut verstehen, kann das auch in der nächsten Generation in der Art und Weise gelingen. Und es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, wenn 2 Brüder zusammenarbeiten, können sie Berge versetzen. Und wir hoffen, dass das also auch mit 5 Vettern und Cousinen der Fall ist.
Stichwort Familienverfassung habt ihr, glaube ich, vor einigen Jahren auch auf den Weg gebracht. Habt ihr das damals schon so angelegt oder war das noch zu früh im Hinblick darauf, wie ihr Nachfolge potenziell mal gestalten wollt?
Doch, das haben wir bewusst daraufhin gemacht. Also als unsere Kinder dann so, die Jüngste ist Victoria mit, da war sie in der Schule mit 16 und der Fabian 10 Jahre älter. Als man absehen konnte, dass die also alle einigermaßen gut geraten waren, haben wir gesagt, es macht also Sinn, darüber nachzudenken, wie wir das Unternehmen oder die Unternehmen in die nächste Generation bringen. Und haben dann einen systematischen Prozess gestartet, der moderiert war seinerzeit von Peter May. Und haben dabei über 3, 4, 5 Jahre sicherlich an einer Familiencharta gearbeitet. Und eine der ersten Fragestellungen war, wollt ihr überhaupt zusammenarbeiten oder nicht? Und das haben sie dann positiv beantwortet und gesagt, ja, wir wollen das weitertreiben gemeinsam. Mhm. Und so ist dann nach und nach eine Charta entstanden und die Grundlage auch für die Abfolgeprozesse, die wir dann schon initiiert haben auch.
Ist die Tatsache eigentlich, wenn wir jetzt aufs Unternehmen schauen, dass ihr euch als Familienunternehmen versteht, ihr beide nach wie vor die nächste Generation aktiv ist als geschäftsführende Gesellschafter, erachtest du das als Vorteil für die Branchen, in denen ihr euch bewegt, oder ist das zweitrangig?
Ja, du hast es vorhin schon gesagt, in unseren Branchen gab es und gibt es viele Pleiten. Das kann man, glaube ich, zweiteilen. Einmal gibt es die klassischen Bauunternehmen, die pleite gegangen sind, wie Walter Bau oder Duvidac, Heilit und Wörner und auch kleinere, wie sie alle heißen, ich kann die Namen schon gar nicht mehr alle nennen, die sind an einem falschen Traditionsverständnis kaputt gegangen. Ja, die haben sich zu wenig verändert, haben die Erfolgsfaktoren der Branche nicht begriffen oder die Nicht-Erfolgsfaktoren und haben es nicht geschafft, ihr Unternehmen zu transformieren. Das ist eine sehr, sehr große Anzahl in allen Regionen, weil es ja eine sehr fragmentierte Branche ist. Das sind die einen. Ich glaube, den Schritt haben wir gut gemacht, gut gemeistert, also die neuen Regeln der Branchen zu adaptieren und sie auch mitzuschreiben. Das zweite ist, dass wir angedockt haben Projektentwicklung und das Immobiliengeschäft. Und da gibt es aktuell viele Pleiten, weil diese Branche hatte geringere Eintrittsbarrieren, weil jeder glaubt, mit Immobilien umgehen zu können. Und es dann sehr lange billiges Geld gab, das extreme Exzesse ermöglicht hat. Stichwort Benko. Und da sind also viele Hasardeure angetreten und haben mit sehr viel Fremdkapital sehr schnell große Projekte angehen können. Und die sind eben durch so einen Schock wie die schnell steigenden Zinsen und dann Corona mit zurückgehenden Büronutzung etc. pp. Sind diesen Schocks dann eingegangen. So, das sind aber Hasardeure gewesen. Ich glaube, dass, und das war immer unser Ziel, war in dieser Branche, die insgesamt nicht einfach ist in ihrer Komplexität. Es ist keine Rocket Science, aber es ist letztlich dann doch komplex. Diese Schwankungen dadurch auszugleichen, dass man als Familienunternehmen mit einem klaren Wertekompass auch agiert, dass man die Chancen nutzt, aber nicht übertreibt. Und dauerhaft, das war immer mein Ziel, ein integriertes Bau- und Entwicklungs- und Investitionsunternehmen zu schaffen, das auch dann irgendwann mal über die Grenzen Deutschlands aktiv ist und das langen Bestand hat. Und für mich waren immer so Vorbilder die beiden bekannten, im Privatbesitz befindlichen US-amerikanischen Entwicklungsunternehmen. Das sind Entwickler, das ist Tishman Speyer und Heinz. Die beiden haben das auch durch alle Krisen, die sie hatten, hindurch geschafft, weltweit operierende integrierte Immobilienunternehmen zu sein. Und das ist so ein bisschen ein Role Model für uns auch. Und ich glaube, dass diesen eigentlichen großen Internationalisierungsschub und vielleicht auch noch stärkere Kapitalmarktorientierung dann auch für die nächsten Generationen geleistet werden kann. Und das in Verbindung mit den Familienwerten kann eine sehr erfolgreiche Sache sein.
Also ihr habt einerseits auf diese Tradition aufgebaut und andererseits immer und fortwährend und höchstwahrscheinlich auch mit durch deine Neugierde vorangetrieben euch innovativen Themen gestellt. Einerseits im Kerngeschäft seid ihr heute wahrscheinlich, wie würde man das sagen?
Ein größerer Mittelstand und erfolgreich. Ne? Also es gibt vielleicht wenige, die mit so einer langen Tradition sich dann so gut nach vorne entwickelt haben, aber schon sicherlich 5 oder 10 oder was in Deutschland. Ne?
Digital, innovativ, darauf habt ihr euch immer konzentriert, gerade was auch die Prozessqualität als solche anbelangt und darüber hinaus, und das fände ich spannend, wenn du dazu nochmal ausführen könntest, wart ihr aber auch immer in alle anderen Blickrichtungen neugierig und habt geguckt, was passiert links und rechts, Stichwort PropTech, vielleicht drumherum, wo ihr euch zu Hause fühlt, aber auch darüber hinaus. Könntest du das nochmal ausführen, weil ich glaube, was die unternehmerischen Aktivitäten anbelangt, habt ihr eigentlich nie ausgeruht?
Nein, weil das ist ja das Schlimmste, ist ja, wenn man dann selbstgefällig wird.
Das sagt man so schnell, manchmal ist man auch so mittendrin, oder?
Genau, mittendrin. Cool. Nein, ich glaube, Neugier ist ja eine der wichtigsten Eigenschaften, die man als Unternehmer haben muss, auch offen zu sein für was Neues. Kann man natürlich auch schon mal übertreiben, aber mindestens 10% der eigenen Kapazitäten sollte man ständig mit Neuem ausfüllen, mit der Neugierde, offen sein für Innovationen, und das sollte auch im Unternehmen, sollte diese Offenheit bestehen. Deshalb haben wir sehr früh in PropTech investiert. Ich habe mich mit der Blockchain beschäftigt. Wir haben unsere gesamten Prozessketten mit nach dem Lean-Prinzip aufgebaut, mit Porsche Consulting gestartet. Damals haben dann zwei Leute sogar geholt, die bei uns gearbeitet haben. Das US-Geschäft fand ich schon in den Nullerjahren interessant. Damals war es aber die falsche Zeit einzusteigen. Dann habe ich mal ganz was Verrücktes gemacht, in Detroit Häuser gekauft, saniert und vermietet. Das war eine gute Idee, weil Detroit damals pleite war und dann sind die Werte schnell gestiegen. Aber es war dann in der Umsetzung leider doch so komplex, weil es so einzelne Häuser waren und die Mieter schlecht mit den Häusern umgegangen sind, sodass die Bewirtschaftungskosten zu hoch waren. Es war dann kein Geschäft. Aber das war wieder, und das ist auch so ein Punkt, Stolpersteine zu Startblöcken machen. Aus dieser eigenen Beschäftigung in Detroit 2012, 2013 ist dann auf einer Konferenz die Partnerschaft mit unseren Co-Gründern bei German American Realty Partners entstanden. Und das haben wir dann sehr schnell aufgebaut, weit über unseren Businessplan, sodass wir heute Immobilienwerte von 1,8 Milliarden US-Dollar in USA verwalten und dort ständig kaufen und verkaufen, Wohnimmobilien, einmal Single-Family Homes for Rent und auf der anderen Seite Multifamily, und das sehr professionell aufgebaut haben. Mittlerweile auch meine Tochter in diesem Geschäft auch arbeitet. Ne? Also eine interessante Entwicklung, wenn du das so fragst. Es war immer Trial and Error, immer neugierig sein. Und wenn man eine gute Geschäftsidee gesehen hat, dann auch draufspringen und das versuchen zu professionalisieren.
Und solche neuen Geschäfte, macht ihr das unter einem Dach oder stellt ihr das bewusst daneben?
Wir haben bewusst eine eigene Linie aufgebaut quasi. Wir haben also ein Gefäß, das ist Bauwens und all das, was wir rund um Bauwens machen in Deutschland, inklusive PopTech etc. Dann haben wir einen Beteiligungsbereich aufgebaut, der völlig unabhängig ist, die ja nicht verbunden sind miteinander, indem wir das US-Geschäft halten, sonstige Immobilieninvestitionen, die wir auf der Privatseite halten, aber auch unternehmerische Investments. Wir haben uns auch beteiligt an kleineren mittelständischen Unternehmen, teilweise alleine, teilweise mit Partnern. Mhm. Wir bauen also eine kleine Beteiligungsholding auf. Und da starten wir auch unser neues Australien-Geschäft, indem wir also auch unser in den USA erworbenes Asset-Management-Know-how auf den australischen Markt ausdehnen. Aus der gleichen Idee heraus, aus der USA entstanden ist. Bis 2015 waren wir quasi nur in Deutschland aktiv, mit wesentlichen Aktivitäten. Und meine Idee war immer, dass wir auch wie jedes gute mittelständische Unternehmen Aktivitäten in anderen Regionen der Welt haben sollten. Export geht mit Bauen nicht, also mussten wir mit im Know-how irgendwo hingehen und sind deshalb in den anderen Wirtschaftsraum gegangen, USA, in die andere Währung, in den Dollar. Und die gleiche Überlegung ist jetzt, das im asiatischen Raum zu tun. Asien selbst ist schwierig für auf der Immobilienseite. Da bietet sich ein angelsächsisches Umfeld in Australien an. Und Australien begeistert auch durch seine Jugend und Dynamik. Mhm. War gerade 2 Wochen dort und auch in Singapur. Und man kommt viel besser gelaunt zurück, als man hingefahren ist. Geht mir auch in den USA so. Ich reise ja morgen wieder für 4 Tage rüber. Das ist immer eine Energiequelle für mich, ne? Weil die Dinge doch anders gesehen werden. Ist alles dynamischer, positiver. Viele Probleme, die wir hier wälzen, haben die da nicht. Die haben andere Probleme, aber insgesamt ist das immer ein Quell von positiver Energie für mich, ne?
Was ist der primäre Treiber für die Gedanken, im Ausland zu expandieren, auch Unabhängigkeitsentwicklung
vom riesigen Geschäft? Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, dass wir diese zweite Linie haben mit den sonstigen Beteiligungen, ist auch bewusst als Familienstrategie, unabhängig von dem ursprünglichen Kerngeschäft, auch in anderen Risikosphären aktiv zu sein, so dass man immer auf 2 Beinen steht oder auf 3 Beinen. Und das eine, und dann eben da auch, dass wir da leichter internationalisieren können, was auch wieder eine Risikoabsicherung ist. Und es ist auch eine Quelle von neuen Ideen und Impulsen.
Wie entstehen üblicherweise, vielleicht abschließend nochmal zu eurem Kerngeschäft, Projekte, die realisiert, sowohl im Bau als auch in der Entwicklung? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, in der Entwicklung sehen wir interessante Grundstücke und Opportunitäten. Und dann bewirbt man sich um den Kauf dieser Grundstücke. Ja. Mhm. Und wenn man sich einen Namen gemacht hat über so viele Jahre, ist man in den Märkten, in denen wir aktiv sind, mit unseren ganzen Leuten auch so aktiv, dass wir auch sehen, was so auf den Markt kommt. Mhm. Vielleicht muss ich noch ergänzen, wir haben ja sehr früh angefangen, auch weitere jüngere Partner aufzunehmen ins Geschäft, die dann teilweise dauerhaft, teilweise aber nur auf Zeit, in der sie bei uns sind, dann auch Anteile an den Geschäften haben, die sie betreiben und haben dadurch auch nochmal eine zusätzliche Dynamik ausgelöst. Mhm. Das war ein sehr erfolgreiches Konzept oder ist nach wie vor ein sehr erfolgreiches Konzept. Und dadurch kriegen wir in den unterschiedlichen Regionen auch Zugriff auf das regionale Know-how, was nötig ist in Berlin oder in Hamburg oder in München oder in Frankfurt. Köln, Düsseldorf können wir selbst ganz gut bespielen. Und mit diesem Spezial-Know-how über die Regionen kommen wir zu den Grundstücken. Mhm. Bei den Bauaufträgen, also die Hälfte unserer Baukapazität geht in die eigene Entwicklung, die andere eigene Projektentwicklung, die andere Hälfte bauen wir für Dritte. Und da sind es in der Regel langjährige Geschäftsbeziehungen, bei denen wir immer wieder erfolgreich gebaut haben. Auch solche, die nachher dann unsere Partner bei der Projektentwicklung wurden. Bauen ist ja, wie gesagt, komplex. Es können viele Fehler gemacht werden, die nachher ungeheure Folgekosten haben. Und deshalb sind professionelle, routinierte Bauherren daran interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir gemeinsam es schaffen, durch frühzeitige Planung diese Fehler zu vermeiden und in Time and Budget zu bauen. Insofern haben wir eigentlich mehr zu tun, auch heute, auch diesen schwierigen Zeiten, als wir selbst eigentlich mit unserer Kapazität abwickeln können, müssen also auch von Dingen Abstand nehmen, die an uns herangetragen werden.
Das war ein gutes Stichwort. Lass uns doch mal so auf den politischen Zweig noch schwenken. In Deutschland wird ja seit mehreren Jahren schon darüber gesprochen, dass wir zu wenig Wohnungen haben. Ich glaube, das Ziel, was mal ausgerufen war, waren 400.000 pro Jahr sollen neu errichtet werden. Wir hängen etwas hinterher. Wie blickst du denn darauf?
Also einmal muss man sagen, wir haben ja keinen freien Wohnungsmarkt. Die Wohnungsmärkte in allen Regionen in Deutschland sind stark reguliert durch die Mietpreisbeschränkungen, die wir haben. Wir haben ja überall Mietpreisbremsen, sodass sich die Mieten nicht marktgerecht entwickelt haben, sondern sie sind immer ein Stück weit zu niedrig. Mhm. Und das hat sich dann zeitlang dadurch überkompensiert, dass wir so niedrige Zinsen hatten und die Baukosten relativ gering waren. Konnte man also auch mit niedrigeren Mieten, die niedriger sind, als sie sein müssten, einigermaßen gut operieren. Jetzt haben wir also an mehreren Stellen die Effekte. Stärkste ist höhere Zinsen und sprunghaft gestiegene Baukosten. Wir haben teilweise Jahre gehabt, wo die Baukosten um 15-20% gestiegen sind. Und dann ist die Mietrendite, die hinten rauskommt, einfach zu gering für einen sinnvollen Neubau. Und was die Märkte tun, ist, dass sie dann eben auch die Arbeit einstellen, weil du brauchst ja auch eine Finanzierung für einen Neubau und wenn sich das Projekt nicht rechnet, kriegst du keine Finanzierung oder du willst pleite gehen. Ja, also das geht nicht. Ne? Das ist also der Traum der Sozialisten ist, da wird eben einfach gebaut, das geht aber nicht, ne? Weil das System geht pleite. Ne? Das hat man ja nachher in der DDR ja auch gesehen, bei dem zerfallenen Wohnungsbestand, der dort war. Also kann sich das nur rechnen über höhere Mieten. Da die Mietsteigerungen bei uns ja begrenzt sind, wird der Markt diese Wohnungen nicht bereitstellen. Das heißt also, der Staat muss dann eingreifen. Und zwar, wenn er ganz niedrige Mieten haben will, sprich Sozialwohnungen, muss er die bauen. Das haben sie aber über Jahrzehnte nicht mehr getan, weil sie diesen Mechanismus nicht begriffen haben. Deshalb haben wir also zu wenig Sozialwohnungen, wo der Staat bewusst die Mieten niedrig hält, damit die Leute mit niedrigem Einkommen sich die leisten können. Das ist ja auch sehr einfach, ist ja auch normal. Schon mein Großvater hat ja in Köln das gestartet mit der GAGs, eine Gründung, die mein Großvater initiiert hatte in den 20er Jahren. Die Politik war nicht mehr intelligent genug zu begreifen, warum das nötig ist. Und der normale Wohnungsbau in den Ballungsregionen wird sich nur regulieren über höhere Mieten. Und der Staat kann dann auch was tun über höhere Abschreibungen oder auch, wenn er mittlere und etwas besser verdienende Haushalte in den Wohnungsbau und ins Eigentum bringen will, dann muss er gucken, dass er vielleicht die Zinsen für eine Zeit lang subventioniert, was nicht viel Geld kosten würde. Ne? Mhm. Der Staat hätte auch, als er sich zu null verschulden konnte, und das haben wir ihm immer empfohlen an allen politischen Ebenen, einfach sich mal 100 Milliarden leihen sollen und eine solche Zinssubventionierung durchführen. Das hätte ihn nichts gekostet, ja, weil Zins null. Er hätte eine gigantische Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt vorantreiben können. So blicke ich da drauf. Wir werden dieses Jahr, das habe ich schon vor anderthalb Jahren gesagt, dass das runtergeht. Wir werden dieses Jahr vielleicht 150.000 Wohnungen sehen, vielleicht auch noch 200.000 im Neubau. Nächstes Jahr geht das dramatisch runter. Es rechnet sich schlichtweg nicht. Und jetzt ist gerade das Wachstumsfördergesetz verabschiedet worden mit der etwas erhöhten Abschreibung. die wird dazu führen, dass zumindest im Vermietungsbereich jetzt etwas losgeht. Wir merken das schon, dass wir einzelne Wohnungen wieder verkaufen. Aber es hilft den Eigennutzer noch nicht. Ne?
Also ein erster kleiner guter Impuls, aber nicht ausreichend. Ein kleiner
Impuls wird nicht ausreichend sein, die Ziele zu erreichen. Ne?
Und wenn du das mal auf die Metaebene hiefst, wie ist so deine Bewertung des Standorts Deutschlands?
Also das ist, wir haben leider mit der Regierung Merkel, die anfangs etwas anders agiert hat als dann in den letzten zwei Legislaturperioden, haben wir leider einen ziemlichen Stillstand erlebt in Deutschland. Sie hat es sehr gut verstanden, die Situation zu managen. Ich kannte sie ja ganz gut. Ich war in dem Innovationsbeirat, den sie hatte von 2005 bis 2006 bis 2011 oder so. Und danach, sie konnte einem immer erklären, warum sie was gemacht hat. Ich erinnere mich an ein Abendessen im Kanzleramt, wo wir mit einigen anderen Wirtschaftsvertretern zusammen über das Thema Mindestlohn gesprochen haben. Ne? Und sie konnte dir genau erklären, warum das politisch jetzt nötig war und warum sie das, wer war das, ich weiß nicht, aus dem Gabriel oder nee, mit dem aus Rheinland-Pfalz, dem Beck, das so verabredet hatte, der war damals SPD-Chef und so. Aber sie konnte dir nie erklären oder sie hat dir nie gesagt, das war, weil es richtig war oder weil ich es für richtig gehalten habe. Mhm. Sie hat immer nur gesagt, warum sie politisch irgendetwas machen musste, um Frieden zu haben, aber nicht, sie hat nie etwas gemacht, weil es richtig war. Und auf die Frage, was ist denn ihre Vision von Deutschland, kam auch nichts. Ne? So, und das ist typisch für diese 16 Jahre Kanzlerschaft. Ja? Sie hat den Status quo gemanagt, die Deutschen lieben das. Die Deutschen mögen den Streit nicht, die lieben diese Harmonie und merken nicht, wie sie dabei immer vermögensloser werden. Ne? So, und der Scholz versucht das zu kopieren, eins zu eins. Der hat das leider eben aber auch mit einer extrem linken Fraktion zu tun, mit Herrn Mützenich, sehr links ist und mehr als die Hälfte der SPD-Fraktion ist sehr links. Insofern erleben wir hier mehr Sozialpolitik. Der Kanzler darf aber nicht der oberste Sozialpolitiker eines Landes sein, sondern er muss das Land nach vorne bringen, muss eine Idee davon haben, wie man sich in der Zukunft aufstellt. Und das vermisse ich total. Und leider ist es vielen Deutschen auch ausgetrieben worden. Ne? Das strategische, langfristige Denken. Sie sind eingeschlafen und wundern sich dann, was so passiert um sie herum. Es fehlt der Realismus. Die Deutschen sind Romantiker. Ja, sie verzweifeln an der Realität und flüchten sich dann in irgendwelche Philosophien. Das gab es mal mit den Nazis, das gab es mal mit den Kommunisten und jetzt ist das grüne Weltbild, ne, mit dem wir die Welt retten. Und dafür sind wir bereit, alles zu opfern. Wir sind aber nicht bereit, mehr zu arbeiten, um ein vernünftiges Leben zu führen. Und das ist ja irgendwie verrückt. Ne?
Du warst ja, als du den Familienunternehmern vorgestanden hast, warst du ja auch sehr nah dran an dem politischen Betrieb und hast eben noch weitere Gremien ausgefüllt. Und wenn du, was sagst du so, also du kennst die Akteure, du kennst das System, glaubst du, dass wir so zwei, drei wesentliche Entscheidungen vorbereiten können noch in der laufenden Legislatur oder müssen wir auf die nächste Bundestagswahl hoffen, dass wir eine Form von Aufbruchstimmung erzeugen können? Oder wie schaust du es? Und wenn ja, was wäre das deiner Meinung nach? Was könnte uns jetzt helfen?
Also ich glaube, mit der bestehenden Struktur wird das nicht so ohne weiteres möglich sein. Dazu brauchen wir einen Regierungswechsel. Also es könnte ja, ein Modell könnte sein, dass die FDP aus der Regierung geht oder dass die Grünen aus der Regierung gehen und man dann schwarz, gelb, rot macht. Ob da genug Kraft wäre, wirklich entscheidende Neuerungen zu bringen, weiß ich nicht. Ich glaube, diese Regierung wird das nicht auf die Kette kriegen. Wir werden dazu Neuwahlen brauchen. Und da ist dann die Problematik, dass ja so lang linksgrüne Politik gemacht wurde, hat Merkel im Prinzip ja auch gemacht, das ist ja auch heutzutage unstreitig, dass die AfD so stark wird, dass dann alle sagen, ja, jetzt müssen wir aber eine Koalition gegen die AfD machen und eine Koalition aus CDU, SPD, Grüne und was weiß ich nicht, Sacher-Wagenknecht, auch in den neuen Bundesländern, ja. wird zu noch mehr Unsinn führen, als wir ihn jetzt schon haben. Also wir stecken strategisch in einer dramatischen Situation, weil die CDU so weit nach links gerutscht ist, ist eine AfD ja wieder auferstanden. Merkel hat sie ja wach geküsst 2015 mit ihren Flüchtlingsthemen. Und die ist eben dann auch sehr völkisch geworden und damit dann nicht wählbar für viele. Und das ist eine furchtbar schwierige Situation. Ja. Also der Langfristschaden, den Angela Merkel hinterlassen hat, der ist gigantisch. Ne.
Und trotzdem, ich denke immer so, ist natürlich, ich glaube, als Ordnungspolitik, da gibt es viele Kriterien, die wir herausheben können, auch der Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft, also den Wettbewerb wieder zu fördern, Anreize zu setzen, so dass unternehmerisches Handeln auch Spaß macht. Wir sprechen ja dieser Tage auch noch und nöcher über Bürokratie, Lieferketten, sorgsames Gesicht und was es da so alles gibt. Da müssen wir uns irgendwie drauf besinnen, oder? Dass wir da eine neue Erzählung
müssen
haben.
Müssen wir. Wir sind auf dem Weg in die Unfreiheit, weil sobald der Staat anfängt, eine Sache zu regeln, merkt er, dass er damit ins System eingegriffen hat, dass er in den Unwucht geraten ist. Deshalb muss er woanders wieder eine Ausgleichsregelung schaffen, die wiederum ein weiteres Problem auslöst, das auch wieder gelöst werden muss. Und so haben wir also eine Kettenbewegung. Und alles hat mit neuen Beamten, mit neuen Gesetzen und so weiter zu tun. Das ist Grundprinzip der Planwirtschaft und des Sozialismus. Und wir schleichen langsam da rein. Es ist ja gerade der 80. Jahrestag des Buches Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek, den ich immer sehr bewundert habe, der diesen Weg ja genau beschreibt, wie das so funktioniert. Jetzt will Herr Habeck Unternehmen dafür belohnen, dass sie bestimmte Dinge machen, indem er ihnen Mindestgewinne gibt. Das ist ja alles, führt ja zu gigantischer Bürokratie, zu einer Überwachung jedes einzelnen Schrittes durch den Staat, damit der Bürger genau das Richtige macht. Wir haben jetzt schon 5,2 Millionen Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes, glaube ich. Das waren vor 10 Jahren noch 4,5. Mhm. Und wenn das alles so kommt, wie sich die Grünen und die Linken das ausdenken, dann werden wir bald 6 Millionen Beamte haben. Und dann irgendwann ist alles erstickt. Ja, dann haben wir den Sozialismus wieder und nennen das Demokratie, ist es dann aber nicht mehr. Ne? Da habe ich große Angst vor. Und wahrscheinlich brauchen wir, muss es uns wirtschaftlich noch schlechter gehen, damit die Leute begreifen, dass wir nicht auf dem richtigen Kurs sind. Wir retten damit auch nicht das Klima. Ja? Dafür sind wir viel zu klein und unbedeutend. Das ist ja der Unsinn. Ne? Wir investieren, wir quälen uns. Wir führen uns in die Armut und wir helfen der Welt überhaupt nicht. Das ist ja das Schlimme. Ne? Ja, das ist ja so pervers. Ne? Das kannst du gar nicht beschreiben. Ne? Also bis das aber in den Köpfen der Leute angekommen ist, ich weiß nicht, ob das in 12 Monaten bei der nächsten Bundestagswahl dann angekommen ist oder nicht. Ich weiß es nicht.
Hat denn die Qualität des Austauschs, ich meine, früher war das immer eine gute Balance zwischen Wirtschaft, politischen Entscheidungsträgern. Natürlich gab es mal Maßnahmen, da hat die Wirtschaft vielleicht nicht Hurra geschrien, aber grundsätzlich genau dieses, was ich eben sagte, der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft hat ordentlich funktioniert. Hat die Qualität des Austauschs gelitten?
Ja, was ich höre, ist, dass die Offenheit auf der politischen Seite nicht mehr so da ist. Die ganz großen Verbände waren auch immer ein bisschen, auf der anderen Seite ein bisschen anpasslerisch, ja, weil da dominieren die supergroßen Konzerne, die auch immer die Hand aufhalten beim Staat, die sehr gerne Ja sagen und hoffen, dass sie unterstützt werden vom Staat in vieler Hinsicht.
Von dem Ausland genau, generieren.
Ja, und sowas alles nicht. Also das, ich würde mal sagen, der Zugang ist nicht besser geworden. Und die Diskussion, da wird einem immer Lobbyismus vorgeworfen, mit einer negativen Konnotation. Also ein aktuelles Beispiel ist, es gibt in München ein Kernfusions-Start-up. Ja, ob das nun was wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber Kernfusion, wenn es funktionieren würde, wäre ja die Lösung für die gesamte Welt. Ja, man schafft Energie ohne Atommüll zu produzieren oder nur in minimalster Größenordnung und löst alle Energieprobleme. Für dieses Start-up gab es keine Möglichkeit, bei Herrn Habeck einen Termin zu kriegen. Mhm. Es kann ja sein, dass das nicht funktioniert, ja. Aber dass wir in diesem Land nicht der Lage sind, 150 Millionen und vor allem nicht willens sind, 150 Millionen Euro zu investieren, um diese möglicherweise Lösung für die Menschheit zu finanzieren, das ist doch verrückt.
Okay, trotz der nicht idealen Zustände, ich formuliere das mal etwas.
Ja, du möchtest auch etwas Positives. Ich sage ja.
Ich will darauf hinaus, du engagierst dich trotzdem, du engagierst dich trotzdem seit Jahrzehnten, persönlich, ja. Privat und das Unternehmen darüber hinaus auch. Warum machst du es trotzdem? Denn, das besprechen wir ja gerade an vielen Stellen, die Wirtschaft, war sie zu leise, muss sie Farbe bekennen? Wer engagiert sich auch von Unternehmensseite?
Ja. Also ich glaube, die Wirtschaft war vielleicht gar nicht zu leise, aber der einzelne Mensch, der einzelne Unternehmer, und aber auch nicht nur der Unternehmer, es liegt auch bei den Führungskräften, bei allen, die sind zu wenig in den Parteien gewesen. Wir leben in einer Parteiendemokratie, und man muss sich das immer wieder neu erarbeiten. Das System, es gilt der zweite Satz der Thermodynamik. Wenn du keine Energie in das System reinbringst, dann zerfällt es. So ist das beim Unternehmen, das braucht ständig Energie. Und dafür ist der Unternehmer zuständig und einige Leute, die das Unternehmen treiben. Aber es sind auch die Parteien, es ist die Politik. Wir haben ein Übergewicht von Leuten, die Spaß daran haben, sich in der Politik zu beweisen, die aber in anderen Bereichen scheitern würden. Und es müssen viel mehr Leute, die in ihrem Leben auch auf anderen Gebieten was geleistet haben, in die Politik hereingehen. Wir haben keine Repräsentation des Volkes mehr in den politischen Parteien und auch der Unternehmer nicht. Es sind nicht allein die Unternehmer, es muss die gesamte Gesellschaft vertreten sein, aber eben auch die Unternehmer. Das fängt im Stadtparlament an, das geht über die Landesparlamente und auch im Bundestag.
Wenn du jetzt darauf schaust, mit Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast und gerade auch, weil ihr viele Partner habt, was würdest du sagen, sind so Attribute, die dir imponiert haben oder die du auch gerne in Führungskräften oder in Leitfiguren siehst? Was hat dich da vielleicht auch persönlich inspiriert?
Also einmal, was ich gesagt habe von meinen Partnern aus Karlsruhe damals, eben dieses konsequente Abarbeiten der Themen, die man auf dem Tisch hat. Zweitens, dass man Innovationen oder Neuerungen oder Ideen, die man durch Gespräche, durch Besuche von Kongressen, durch Besuche von anderen Unternehmen, dass man diese Neuerungen dann auch angeht und umsetzt und nicht freitags abends nach Hause fährt, sagt, war super, und montags morgens hängt man wieder im Tagesgeschäft fest. Also die Fähigkeit, diese Innovationen zu packen und dann auch was draus zu machen, aktiv umsetzen. Dritte ist eben aus der Reaktion in die Aktion kommen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und viertens, Leute, die neugierig sind und Dinge beherzt angehen und nicht bei jeder Aufgabe, die sie bekommen, sagen, oh, wann soll ich das noch machen und wie geht das? Sondern sagen, okay, interessant, gucke ich mir an, melde mich dazu und dann bringe eine Lösung. Ja.
Unternehmerischer Drive, so, nicht?
Ja,
Dinge
genau.
Anpassen, Umsetzungsorientierung. Ja. Das ist aber noch ein interessanter Punkt. Ist es dir gelungen, gut genug gelungen, dir diese Freiheit auch zu erarbeiten in dem Setup, wie hier operiert?
Ja, ich muss sagen, ich habe immer etwas zu viel gemacht.
Ja.
Und weil ich immer das Gefühl hatte, dass es wichtig wäre oder wichtig war, war vielleicht auch wichtig, aber ich denke, das muss jetzt die nächste Generation machen. Das heißt, neue Themen, wie jetzt unser Start in Australien, das schaue ich mir natürlich an, aber treiben muss das die Next Gen. Mhm. Und sodass da auch ein bisschen ich dann etwas mehr Ruhe habe, auch noch mehr über die Dinge nachzudenken und weniger selbst das zu machen. Aber ich muss sagen, wir haben ein tolles Team. Wir haben immer wieder investiert in die Menschen, immer wieder neue Leute rangeholt, gute Leute. Und sie konnten auch nur so wachsen, dass immer wieder dass neue Impulse auch von all den Führungskräften, die wir haben, ausgegangen sind. Und es macht auch Spaß, das wachsen zu sehen. Macht auch Spaß, dass die nächste Generation sich dafür interessiert insgesamt. Und das ist eigentlich das Schönste, was man als Unternehmer, als Familienunternehmer haben kann, dass das in so einer nächsten Generation weitergeht.
Steht noch etwas auf deiner Bucketlist?
Ja, dass wir hier einmal im Unternehmen den Generationswechsel dann auch so vollziehen, dass mein Bruder und ich tatsächlich da zufrieden draufschauen können. In meiner Bucketlist steht tatsächlich doch die Hoffnung, dass wir politisch wieder uns vernünftig ausrichten in Deutschland. Ne? Das wäre mir doch ein großes Anliegen, weil es steht nicht auf meiner Liste auszuwandern. Ne? Und viel Zeit für Reisen und die Beschäftigung mit interessanten Ideen zu haben. Ne?
Perfektes Schlusswort, lieber Patrick. Ganz vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. War mir ein Vergnügen.